Hans Immo Gedanken. Verkaufen, vermieten, fair und sicher ins Eigenheim. Bringe dein Immobilienwissen auf ein neues Level mit Arndt Gerhards, dein persönlicher Experte in Sachen Tipps, Tricks und Tools rund ums Thema Immobilien. Arndts Immo Gedanken, der Podcast für deine eigene Immobilienfreiheit.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arndts Immo-Gedanken. Arndt, wir hatten ja die letzte Folge damit abgeschlossen, dass du nach Dubai geflogen bist, beziehungsweise die Planung war, dass du nach Dubai fliegst. Und wir haben dann auch versprochen, dass wenn du zurückkommst, wir eine neue Folge aufnehmen, nämlich um zu schauen, ob alle diese Dinge, die du dir erwünscht hast in der ersten Folge, auch tatsächlich passiert sind.
Hallo erstmal. Ja, die Eindrücke sind natürlich noch ganz frisch. Es war überwältigend, beeindruckend, imponierend. Alle verbinden ja mit Dubai, Burj Khalifa, größtes Gebäude der Welt, Hochhäuser etc. Natürlich gibt es die ja auch und die gibt es auch en masse. Aber wir waren jetzt auch etwas außerhalb, ich sage jetzt mal da, wo die ganz normale arbeitende Bevölkerung wohnt. Also der Zahnarzt, der seine Praxis mit seiner Familie hat, der irgendwo nach Dubai arbeiten fährt, der Banker, der Kellner, wie auch immer, ne? Da haben wir uns mal so ein Gebiet angeguckt oder eine Einfamilienhaussiedlung angeguckt. Also vollkommen ja das, was man sich gar nicht vorstellt für Dubai. Ganz normale Einfamilienhäuschen, wobei normal immer in Anführungszeichen, 2, 3 Etagen. Eine ganz ruhige Straße wie hier, ein Gebiet, wo mal eben 100.000 Bäume eingepflanzt wurden und dann bewachtes Gebiet, wo dann auch Tennisplatz, Swimmingpool, Einkaufsmall, also im Kleinen dann ist und sonst was. Also ja, wo du dich mit einer Familie komplett wohlfühlen kannst und sagst, ja, hier, ich wohne jetzt außerhalb der Stadt, eine halbe Stunde ungefähr und bin mitten im Grünen und habe eine wunderbare Wohnsiedlung, wo wirklich Familien leben und alles auf Familie ausgelegt ist. Von 120 Quadratmeter, das ist dann wieder Dubai, bis 1000 Quadratmeter Wohnfläche. Also ab One Bedroom bis 5, 6 Bedroom, wobei Bedroom da immer heißt, also Schlafzimmer immer heißt, jedes Mal natürlich mit Badezimmer eigenem und Einbauschränken oder Ankleide. Das ist immer ein Schlafzimmer.
Ja, fantastisch. Super, danke für diese ganzen Eindrücke. Jetzt, wo wir gerade bei den Bauten und Einfamilienhäusern sind, du bist ja Maurermeister, hast selber auch schon dein Haus bauen lassen, hast selber auch schon Häuser gebaut. Und was mich jetzt mal interessieren würde, wie würdest du jetzt aus deiner Sicht die Qualität, die Bauqualität dort vor Ort bewerten? Also was würdest du sagen vom Grund auf her mit deinem Blick als Immobilienmakler und Fachmann darauf, wie ist die Qualität der Gebäude dort vor Ort, wie sind die gebaut?
Theorie oder Praxis? Der Reality Check.
Du kannst du nicht über einen Kamm scheren und sagen, die Qualität ist so oder so. Es kommt da in der Tat auf Bauträger an. Ich sag mal so, ich war natürlich mit einem deutsch-österreichisch-schweizerischen Netzwerk da, was natürlich gewisse Standards voraussetzt und das ist eine Besonderheit von Dubai halt, man darf halt nicht über Mitbewerber lästern. Insofern ist dann halt die Aussage, alle Bauträger sind gut, wir arbeiten aber nicht mit allen. Und das hat halt den Grund, weil natürlich manche auch eine schlechtere Qualität abliefern. Die Bauträger, wo ich war und die Projekte, die ich gesehen habe dort und wo ich auch drin war, muss ich ganz klar sagen, hatten deutsches Niveau oder zumindest, sage ich mal, bis zu 90% deutsches Niveau, definitiv.
Also würdest du sagen, jetzt rückblickend, hat der Netzwerkgedanke funktioniert? Konntest du dort wertvolle Kontakte aufbauen, die dann in Zukunft auch unseren Kunden weiterhelfen können?
Ja, natürlich. Aber das war ja auch Ziel und Sinn und Zweck der Sache. Und die ganze Reise war ja auch darauf ausgelegt. Also ich habe ja nicht Urlaub gemacht, sondern ich habe tatsächlich 5 Tage lang volles Programm gehabt, einen halben Tag mal ein bisschen Freizeit, um halt ja die Gegebenheiten wirklich richtig kennenzulernen. Also es waren Gespräche da mit einer Vertreterin der Außenhandelskammer in Dubai aus Deutschland. Es waren Info da für die Gründung von Unternehmen da. Es war ein deutscher Steuerberater, der sich aber nur im dubaischen Steuerrecht auskennt da. Es waren natürlich Bauträger da, die sich vorgestellt haben. Es waren Makler da, die mittlerweile 14 Jahre vor Ort sind. Der Steuerberater ist 20 Jahre vor Ort. Also es waren richtig, richtige Profis, die natürlich auch genau wissen, darauf musst du achten. Die sind gut und die, naja, da arbeiten wir halt nicht mit zusammen. Und das macht auch nachher im Wiederverkaufswert was aus. Und übrigens kannst du es immer rauskriegen, welcher Bauträger welches Gebäude gebaut hat. Und das macht in der Tat teilweise beim Wiederverkauf und Weiterverkauf auch Unterschiede.
Ja, okay, jetzt lobst du Dubai hier komplett über den grünen Klee. Okay, viele positive Erfahrungen gemacht. Aber jetzt mal Butter bei der Fische. Es muss doch auch irgendetwas Negatives dort zu berichten geben, oder?
Ganz ehrlich, wenn ich suche, ist es halt so, dass Dubai super geplant ist, aber auch zu schnell gewachsen ist und deshalb da jetzt auch Stau gibt und nicht unerheblich. Aber ansonsten kann ich wirklich nichts Negatives sehen und habe in diesen 5 Tagen auch nichts Negatives gesehen. Im Gegenteil, es waren sehr, sehr viele Dinge äußerst positiv.
Okay, wenn jetzt ein Kunde von uns zum Thema Dubai-Immobilien Interesse hat und jetzt mit dir sprechen möchte, was würdest du jetzt konkret sagen, was können wir unseren Kunden mit auf den Weg geben? Was können sie von dir erwarten, wenn sie mit dir sprechen?
Also wir können natürlich, oder ich kann natürlich hingehen und sagen, die ersten Gespräche führen und auch mal ganz klar sagen, was Sinn macht, was nicht Sinn macht, was Märchen ist und was Realität ist. Und dann natürlich ganz klar auf meine Partner da verweisen, die ich jetzt alle 5 Tage intensiv kennengelernt habe. Und die würden dann einen Kunden so weit begleiten bis zum Abschluss. Ja, natürlich.
Dann habe ich hier eine Frage aus der Community, die hat uns über Instagram erreicht. Da möchte jemand wissen, welche der Vorurteile über Dubai wurden bei deinem Besuch entzaubert?
Entzaubert nicht. Ich auf der einen Seite entkräftet. Also es war natürlich auch hier so, naja, alles, was da gebaut wird, das ist irgendwo auf Ausbeutung, weil die armen Arbeiter und die werden ja ausgebeutet und als Sklaven gehalten und was weiß ich, was da so im Umkreis ist. Und das ist definitiv einfach nicht wahr. Und das sind Sachen, die ich mir jetzt nicht erfunden habe. Wie gesagt, waren auch Gespräche mit einer Vertreterin der deutschen Außenhandelskammer da. Du kommst nach Dubai rein, wenn du einen Arbeitsvertrag hast. Und die Leute, die da reinkommen, möchten arbeiten. Weil das, was die Dubai verdienen, ist für das, was die in die Heimat schicken, ja, ich will jetzt nicht sagen, sind die Könige, aber jede Menge Geld und jede Menge Wohlstand. Das heißt, die Leute kommen dahin und möchten arbeiten. Natürlich wohnen diese Arbeiter nicht in einem 5-Sterne-Luxushotel, auch klar, und die haben auch eine 6-Tage-Woche. Die haben aber, dass die mittags in einer prallen Mittagssonne im Sommer nicht arbeiten dürfen und müssen, das ist klar. Und der Lohn ist auch geregelt. Und anders als in Deutschland, wo Mindestlohn ausgerufen wird und dann gesagt wird, naja, irgendwie kontrollieren wir den, ist es da eigentlich ganz klar geregelt. Der Arbeiter, der Lohn ist, also der Arbeitsvertrag ist hinterlegt bei der Regierung, ich sage jetzt mal pauschal Regierung, da gibt es bestimmte Behörden. Das Gehalt wird ausgezahlt, aber nicht direkt an den Arbeiter, sondern läuft über die Behörde. Die Behörde checkt, ist das alles im Rahmen, ist das, ich sage jetzt mal tariflich, ist jetzt übertrieben, aber ist das üblich? Und wenn die das freigeben, dann geht's raus und der Arbeiter kriegt es. Umgekehrt kannst du auch nicht als Geschäftsführer hingehen einer GmbH und sagen, ich zahle mir 100% oder 90% des Unternehmensgewinns als Gehalt aus, weil dann checken die auch, Moment, ist nicht üblich, du zahlst jetzt zu viel aus und umgehst da gewisse Dinge. Also das, was hier immer so dargestellt, als wären wir da die Besten, ist da viel einfacher und viel strikter kontrolliert und du kannst gar nicht manipulieren. Natürlich, wer es will und drauf anlegt, gibt es immer Mittel und Wege, aber Schwarzarbeit gibt es auch hier. Und wenn man sich mal die eine oder andere auch teilweise öffentliche Baustelle ansieht, dann sieht man da auch Wohncontainer, dann sieht man da osteuropäische Arbeiter, die sind da auch den ganzen Tag und die schlafen da und auch am Wochenende. Und ich finde, es ist einfach nicht gerechtfertigt, dass wir da jetzt mit dem Finger zeigen und sagen, oh, die Bösen in Dubai. Natürlich sind es andere Lohnniveaus, aber es ist nicht üblich und es wird keiner festgehalten oder festgekettet oder mit der Peitsche hinter einem gestanden oder sonst was. Es mag natürlich in der Vergangenheit so gewesen sein, aber ich glaube, der Kölner Dom sind auch jede Menge Arbeiter gestorben, um es mal ganz salopp zu formulieren.
Das klingt jetzt aber, als hätten wir auch echt innovative und clevere Lösungen gefunden, um einige Probleme einfach zu umgehen.
Ja, Problemlösung, Leistung ist da ganz klar und wie soll ich dir sagen? Ich hab mit so vielen Leuten, mit so vielen Nationalitäten gesprochen und zu tun gehabt. Und das ist ganz normal. Du unterhältst dich auf Englisch und notfalls auch mit Händen und Füßen. Immer freundlich, immer darauf bedacht, dass es der Person nachher besser geht, dass man helfen konnte, dass man irgendwie unterstützen konnte. Da gab es keine Diskussion, keinen Streit, keinen Neid, gar nichts. Und das funktioniert halt, weil die Leute, die dorthin kommen, übrigens 90% Ausländer und nur 10% Locals, das funktioniert, weil die alle den gleichen Gedanken haben. Weiterkommen, Leistung bringen. Jetzt kann man sich, ich will es jetzt nicht ausführen, aber man kann sich ja jetzt mal Gedanken machen, warum die Integration in Deutschland vielleicht nicht ganz so erfolgreich ist. Es könnte irgendwie einen Grund haben und mit Leistung zu tun haben, weil wir keinen gemeinsamen Nenner hier haben, was da ein ganz anderes Bild ist.
Auch hier danke für deine ehrliche Einschätzung, für deine deutlichen Worte. Ich würde sagen, wir haben jetzt hier noch eine Frage aus der Community. Und zwar fragt die Bettina, stimmt es, dass in Dubai die Miete jedes Jahr im Voraus bezahlt werden muss und es nicht so ist wie bei uns monatlich?
Also müssen nicht, aber es ist durchaus üblich, dass es in einem Jahr im Voraus per Scheck oder mit zwei Schecks für ein Jahr, also halbjährlich bezahlt wird. Das ist dort durchaus üblich und gang und gäbe. Was definitiv so ist, es werden immer nur Jahresverträge gemacht. Ja, und dadurch hast du natürlich als Vermieter eine gewisse Sicherheit. Da macht es noch ein bisschen Unterschied. Oder in der Regel ist die Vermietung auch immer möbliert, wobei Möbel da relativ wenig Geld kosten. Und ja, das Mietrecht ist doch deutlich entspannter als in Deutschland. Denn wenn jemand jetzt wieder einfach nicht bezahlt oder der Check nicht so ganz gedeckt ist, dann sagst du halt beim Land Department Bescheid und dann machen die dir relativ schnell die Wohnung auf und wenn noch einer drin ist, ist der dann auch mit weg.
Ja, genau, das Thema hatten wir ja auch in unserer Folge über die Mietnomaden. Für jeden Vermieter unbedingt anhören, das ist eine sehr wertvolle Folge, die Folge über die Mietnomaden. Und da ging es ja auch darum, dass es manches Mal Sinn machen würde, wenn wir unsere Gesetze auch einfach strikt durchführen würden, so wie sie gesetzt sind. Und dass der Auslegungsspielraum dann dort vielleicht wegfällt.
Also die sind generell strikt. Also man hat ja jetzt in Dubai Steuern einführen müssen, um von diesen ganzen Blacklists runterzukommen. Man hat es nicht gerne gemacht, aber man hat es halt gemacht, weil es ja international geächtet ist, wenn ein Land keine Steuern kassiert. Wobei es bisher ja in Dubai so war, dass man gesagt hat, naja, wir haben jedes Jahr ein Plus, warum sollen wir den Menschen noch Geld abnehmen? Aber um halt international von den Blacklists zu verschwinden, hat man jetzt ja Steuern eingeführt. Seit 2017 oder 18, ich weiß nicht mehr genau, 5% Mehrwertsteuer, 0% Einkommensteuer, das ist nach wie vor so. Und du hast halt 9% Körperschaftssteuer, also das, was wir hier so als Gewerbesteuer haben, aber auch erst ab 375.000 Dirham, ungefähr 100.000 Euro Jahresumsatz. Darunter ist auch noch frei, dann gibt es noch gewisse Ausnahmeregeln. Was ich halt sagen will, das Steuerrecht ist dort sehr relativ einfach. Aber du kriegst eine Frist, also wenn du, das ist eine Soll-Mehrwertsteuerbesteuerung, also das heißt, das, was an Rechnung geschrieben, Mehrwertsteuer ist, ist fällig. Das ist fällig binnen 90 Tagen. Wenn du das nicht binnen 90 Tagen überweist, sondern erst am 91. Tag 10.000 Dirham, also 2.500 Euro Strafe, Punkt. Da wird nicht diskutiert, warum, wieso, weshalb. Also da sind die auch auf der anderen Seite strikt. Ja?
Dann haben wir hier eine weitere Zuschauerfrage und zwar hat der Frank unter deiner Story gefragt, ob du dich denn auf den Straßen in Dubai sicher gefühlt hast, während du da mit deinen Leuten unterwegs warst.
Ja, was man natürlich auch ganz klar sagen muss, Kriminalitätsrate ist nahezu 0%. Da ist keine Kriminalität. Ja, es wird der öffentliche Raum Video überwacht. Das kriegst du aber nicht mit. Ja, aber es ist so, also wenn da jemand versucht oder Krawall macht oder besoffen durch die Straße läuft oder sonst was, dann sieht man einen Polizisten, der relativ schnell kassiert.
Hier haben wir eine weitere Zuschauerfrage, diesmal von Anonym. Er oder sie möchte gerne wissen, ob du beurteilen würdest, dass denn der Immobilieneinkauf in Dubai wirklich sicher ist. Ich schätze mal, das zielt auf Frage sowas wie Grundbuch etc. ab. Gehe ich mal stark von aus.
Ans Immo-Gedanken. Tipps? Die echtes Geld wert sind.
Ja, weil Immobilienkauf in Dubai ist wesentlich unkomplizierter als in Deutschland. Auch das, also erstmal Grunderwerbsteuer, also gibt es da auch mit Amtsgebühren und so weiter, sind 4% des Kaufpreises. Aber wenn du zum Beispiel eine Bestandsimmobilie verkaufst zwischen zwei Personen, ist es eigentlich relativ simpel. Der Käufer kommt mit einem entsprechenden Check. Nennt sich da Manager-Check, wo die Kohle schon drauf ist oder der Geld oder der Kaufpreis schon tatsächlich hinterlegt ist, also erst vom Konto hin auf diesem Check. Dann wird der Kontrakt, also der Vertrag geschlossen, dann trinkt man einen Kaffee und binnen einer Stunde ist die Eigentumsüberschreibung, der Kaufpreis geflossen, alles erledigt, per Token, also Blockchain abgesichert, sodass es unverfälschbar ist, in einem Grundbuch, so wie hier auch, nur ich behaupte noch wahrscheinlich 5-mal sicherer. Aber natürlich bin in einer Stunde wesentlich schneller in Deutschland. 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen, 10 Wochen, wie die Eigentumsumschreibung dann nach Unterschrift fällig ist und der Kaufpreis fließen kann. Das ist so ein kleiner, feiner Unterschied. Ne?
Da kommt natürlich jetzt auch der Computer-Nerd in mir durch. Muss ich sagen, das fasziniert mich natürlich. Eigentumsumschreibung über Blockchain-Technologie, die dann digital irgendwo gespeichert ist, das ist schon mega. Das ist schon Zukunft.
Ja, aber weil auch einfach Lösungen gesucht werden, die einfach sind und dennoch sicher. Wie soll ich sagen, wir haben jetzt eben von knallharten Fristen gesprochen. Was denkst du für einen Wolkenkratzer? Ich glaube 30 oder 33 Stockwerke, nagelt mich nicht fest. Wie lange darf da das Land Department brauchen, um die Baugenehmigung zu erteilen?
Ja, also aus dem Bauch heraus würde ich jetzt mal schätzen, 2 bis 3 Jahre, bis so eine Baugenehmigung komplett einmal durch ist, oder?
Also, das ist deutsches Niveau. Wir reden über Dubai, wir reden in Dubai über Tage, ja, wir reden über Wochen, okay, streng genommen können wir sagen, knappe 3 Monate, es sind genau genommen 90 Tage, du merkst so, die 90 Tage scheint da so eine beliebte Frist zu sein und binnen dieser 90 Tage muss die Genehmigung da sein, Ende. In der Zeit kriegst du, ich sag's jetzt mal ganz salopp, in Deutschland meistens noch nicht mal eine Hundehütte genehmigt.
Ja gut, aber wir reden jetzt dann hier natürlich über genehmigungsreife Bauten. Also es kann ja nicht sein, dass wenn die 90 Tage einfach vergangen sind, ohne dass eine Baugenehmigung erteilt wurde, dass du dann automatisch bauen kannst. Oder wie sehe ich das jetzt?
Ja, natürlich. Klar, wenn die natürlich Lücken hat und die Statik nicht stimmt und sonst was, logisch, dann wird da keine Genehmigung erteilt. Aber du bist nach 90 Tagen als Investor klar und weißt, go oder ich muss nachbessern. Ja. Anderes Beispiel noch, war ja auch viel über Betrug und da wird man hinter das und dann, wenn man da ein Neubauprojekt kauft und dann wird das nicht fertiggestellt und dann sind die Leute mit dem Geld weg. Wenn der Investor da ein Grundstück kauft und ein Bauprojekt einreicht und startet, hat der Investor das gesamte Geld, also das gesamte Kapital beim Land Department zu hinterlegen. So, das heißt, selbst wenn er einen Spagat macht, das Geld ist da. Ja? Und wenn du ein Neubauprojekt kaufst, dann ist in der Regel, es gibt unterschiedliche Modelle, 50% musst du vorher bezahlen, 50% mit Fertigstellung. Grob gesagt, diese 50% musst du aber auch nicht sofort bezahlen, sondern da sind mehrere Zahlpläne. Ich sage jetzt mal 5 mal 10%, je nach Baufortschritt. Aber dieses Geld zahlst du nicht an den Bauträger, sondern das Geld bezahlst du am Land Department. Das Land Department sagt übrigens vorher dem Bauträger, okay, du bist jetzt vom Baufortschritt so weit, du darfst die Rechnung stellen. Dann kommt die Rechnung zu dir, du überweist es an das Land Department. Das Land Department geht nochmal gucken, ist der Baufortschritt gemäß der Rechnung und erst dann geht das Geld weiter. Also die Probleme und Diskussionen, die wir hier teilweise haben, dass Gelder versickern und Lücken von anderen Bauten mit den Bauten geschlossen werden, die gibt es einfach nicht. Da hat Dubai aber auch aus Erfahrung gelernt, es gab wohl in der Anfangszeit mal einen Bauträger, man weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Wieso zum Behaupten, man weiß es sehr wohl, man sagt es aber nicht, aber der hat so 1 Milliarde, also Millionen wäre ja geringfügig, hat 1 Milliarde ja veruntreut, wo der nachher der Scheich gesagt hat, also es soll ja keiner zu Schaden kommen, ich komme dafür aus, also er hat es aus seiner Schatulle bezahlt, hat dann aber gesagt, das muss ich jetzt nicht öfter haben und seitdem hat man halt diese Gesetzgebung, ja.
Ja gut, das ist auch wieder eine innovative Lösung. Kommen wir jetzt aber nochmal ganz kurz ein bisschen zurück auf die Abläufe. Wie lange hattest du jetzt gesagt, bist du da hingeflogen?
Ja, waren 6,5 Stunden.
Okay, und wie war denn dein erster Eindruck, als du angekommen bist? Also wie bist du so empfangen worden?
Also es wird ja wenig überraschen, das ist glaube ich mit der drittgrößte Flughafen der Welt. Alles Emirates, kein einziger andere Airline. Ich weiß nicht, ich habe die Reihe nicht gezählt, 20, 30 Emirates Flugzeuge in der Reihe. Dann kannst du dir schon mal, also was ich gesehen habe, kannst du dir schon mal die Dimension vorstellen. Aber alles klar ausgeschildert, Passkontrolle oder Reisepasskontrolle, weil ich das erste Mal eingereist bin, tatsächlich beim Scheich oder bei einem in landesüblicher Tracht, war jetzt wahrscheinlich kein Scheich, mit Stempel und böse in die Augen gucken, nein, freundlich in die Augen gucken und zurück ging es natürlich alles digital, legst einen Pass auf, guckst in die Kamera, wird der Check gemacht und fertig und ansonsten Also, wie soll ich sagen, Marmorböden, ich weiß nicht, ob Marmor, auf jeden Fall hochpolierte Böden, alles sauber, kein Fisselchen, Dreck, nichts. Und ich steige in Düsseldorf aus und gehe ins Gate und sehe direkt das Gitter und die Kaugummireste auf dem Boden und ja, leider ein großer Unterschied, was Sauberkeit angeht.
Ja, stimmt. Das war ja eines der ersten Sachen, was du gesagt hast, als du wieder zurückgekommen bist, dass du ja fast einen Kulturschock erlebt hast.
Ja, das kann man so sagen. Also ich will jetzt auch nicht sagen, natürlich bin ich jetzt nicht in die Arbeiterviertel gegangen oder sonst was, wobei eine Gruppe von uns, wir haben uns an einem Abend mehrere Gruppen zum Essen aufgeteilt. Eine Gruppe ist zum Beispiel essen gegangen, rund 40 Minuten aus Dubai, also wir waren mitten in Dubai raus. Man sagte so vom Viertel, so Flair, Köln, Mülheim, und die haben mit 8 Personen ein hervorragendes Hähnchen mit Pommes für insgesamt 160 Euro gegessen. Sind da ganz freundlich behandelt worden, sind ganz normal mit westlicher Kleidung hin, überhaupt keine Diskussion, alles entspannt. Es gab aber auch eine Gruppe, naja, da war 200 Euro pro Person Mindestverzehr. Ne? Also du kannst in Dubai so oder so. Das ist auch nochmal die Medaille, die man sehen muss. Ne?
Ja, richtig. Nur ich sag mal, du kannst natürlich hier bei uns in Deutschland auch vernünftig in einer Imbiss-Variante essen. Und du kannst aber auch für mehrere hundert Euro essen gehen pro Person. Das ist ja kein Thema.
Wobei ich nicht weiß, ob du immer freiwillig und unbeschwert in Köln, Mülheim oder anderen Gegenden dich bewegen möchtest.
Also würdest du sagen, du hast dich da wirklich uneingeschränkt sicher gefühlt, wenn ihr da unterwegs wart?
Ja, also der ist definitiv. Also ich habe in keinem Moment das Gefühl gehabt, oh, jetzt könntet ihr mal gar nicht, absolut nicht. Also du kannst auch das, du merkst es auch, die Leute lassen ihr Handy, ihr Portemonnaie beim Essen auf den Tisch, gehen auf Toilette und weißt du nicht, da packt keiner was an. Also ich glaube, eine Gruppe hatte, er war natürlich auch Frauen mit dabei, eine Gruppe hatte mal so aus Spaß eine Frau so in die Zange genommen, ne? So, also wirklich mal übertrieben, ne? Aber alles freundschaftlich, nichts Ernsthaftes, da kam sofort einer und hat geguckt und gesagt, nee, alles in Ordnung, und dann haben sie, ne? Aber die sind rigoros, was Kriminalität angeht.
Ja, das hattest du ja sowieso schon erzählt, dass da auch im öffentlichen Raum zum Beispiel Videoüberwachung läuft.
Ja, ich meine, wir diskutieren ja darüber, machen wir Videoüberwachung oder nicht. Ganz ehrlich, natürlich ist es immer eine Frage. Ich glaube, dass die Videoüberwachung das eine ist, aber die strikte Auslegung der Konsequenzen, was passiert, wenn du dich nicht benimmst und das auch knallhart durchzuziehen, ist, glaube ich, der andere Aspekt. Also der eine Aspekt ist zu sehen, wir haben eine Überwachung und wir sehen. Und der andere Aspekt ist, welche Konsequenz ist denn aus wir sehen. Also in Deutschland hätte ich die Befürchtung, wir haben eine Videoüberwachung, es wird alles aufgezeichnet und trotzdem passiert nichts und kommen keine Konsequenzen. Dann bringt das Erste nichts. Verstehst du?
Ja, definitiv hast du natürlich recht. Das eine bedingt natürlich das andere. Okay, kommen wir nochmal wieder zurück zu unseren Immobilien. Du hast aber bestimmt noch mehr zu berichten, was jetzt die Emirate angeht.
Aber wie gesagt, es waren so viele, viele, viele Sachen. Zum Beispiel ist da jetzt noch ein neues Emirat, Ras Al Khaimah, glaube ich. Da bauen die jetzt, wer wird es überraschen, das größte Casino der Welt. Im Umkreis von 4 Flugstunden gibt es dann kein anderes. Da entsteht jetzt ein Gebiet, das ist Wahnsinn. Das habe ich auf dem Modell gesehen beim Bauträger und du fährst dann dahin und du siehst, wie es schon Wirklichkeit wird. Der Casino-Turm, der steht schon, ich glaube, fast in voller Höhe. Und der Kollege, der sagte, ja, ich war im Februar hier, der war dann noch halb so hoch und im Februar 27 muss der fertig sein, wie übrigens alles andere hier rundum. Und da waren noch ziemlich viele, viele, viele Baustellen. Weil es einfach so geregelt ist. Wenn du bis dann nicht fertig bist, lieber Bauträger, weil dann ist großes Marketing und Tamtam, dann kriegst du eine Strafe. Und die größte Strafe, die kriegen nie mehr irgendwo ein Grundstück im Emirat. Und deshalb geben die natürlich Gas. Ne? Da kommt noch ein, also in diesem Emirat ist ungefähr 1,5 Stunden was von Dubai weg, kommt noch ein neuer Flughafen hin und Dubai baut, weil der drittgrößte Flughafen ist natürlich nicht genug, baut einen neuen Flughafen, der dann der größte der Welt sein wird. Also das ist eine Dynamik drin, das ist einfach unglaublich. Weil auch das Ziel ist, Dubai, Bevölkerungszahl ist jetzt bei knapp 4 Millionen, es soll bis 2040 auf 8, also verdoppelt werden. Ne? Und da wird alles für getan.
Ja gut, aber du kennst das ja, das alte Sprichwort, ne? Man setzt sich Ziele, Gott lacht sich kaputt. Man weiß ja nie, wie es nachher am Ende des Tages ausgeht.
Ja, also ich sag's mal, ein Kernsatz gab es. Die Regierung tut alles für die Wirtschaft. Und ich habe den Satz dann verändert und gesagt, und in Deutschland tut man eigentlich alles gegen die Wirtschaft. Und das merkst du da an jeder Ecke. Es ist einfach nur schade, wenn du siehst, was sie im Bildungssystem tun. Natürlich, du musst da als Ausländer, nicht als Einheimischer, da ist es umsonst, aber dann gibt es halt die Privatschulen, dann ist im Schnitt 1.100 Euro pro Kind, was du da zur Schule bringst. Das Kind ist aber in einer Top-Schule. Das Kind hat KI seit September als Schulfach, wo wir hier noch diskutieren, oh, KI wird sich da durchsetzen. Da ist es schon Schulfach. Und man darf ja nicht vergessen, ich bezahle keine Einkommensteuer. Das heißt, hier sind ja je nachdem 30 bis 42% von deinem Lohn weg. Dafür hast du eine Schule umsonst, die vielleicht, naja, vom Gebäude, lassen wir mal, also wir wissen selber, wie teilweise die Schulen aussehen, wie viel Unterrichtsausfall wir haben. Da konkurrieren die Privatschulen um deine Schüler und um die Schüler. Entsprechend ist auch da der Leistungsgedanke da. Und entsprechend ist natürlich das Bildungssystem ein ganz anderes, inklusive einem Bus, der die Kinder nach Hause bringt. Der Busfahrer ist videoüberwacht. Der wird regelmäßig kontrolliert, ob der müde ist, sonst was. Du kannst jederzeit abrufen, wo ist dein Kind gerade? Ja, ist total Überwachung, vielleicht, aber auf der anderen Seite ist natürlich der Sicherheitsfaktor immens hoch. Du weißt immer, wo ist mein Kind gerade?
Ja, ich denke, da wird uns jeder Hörer auch zustimmen. Unsere Schulen sind oftmals sehr alt und natürlich Sicherheit für die Kinder ist sehr wichtig.
Ja, also da ist auch sogar bei Schulbussen Pflicht, dass der Fahrer grundsätzlich vor jedem Fahrantritt den ganzen Bus die technischen Elemente zu prüfen hat. Und der muss, wenn der Bus vermeintlich leer ist, einmal binnen 30 Sekunden von vorne nach ganz hinten seinen hinten um den Knopf drücken, weil nur so ist gewährleistet, dass er einmal geguckt hat, ob nicht doch noch irgendwo ein Kind sich im Bus versteckt hat. Das sind Gedanken, die sind irre, aber das ist halt, vielleicht sagt man auch ja, teilweise übertrieben, aber es wird halt sehr, sehr viel gemacht für Sicherheit, für Bildung. Ja, es ist einfach nur erdrückend, oder was heißt erdrückend, nicht beeindruckend. Und auf der einen Seite macht es einen traurig zu sehen, was geht, wenn man leistungswillige Leute, Bürger machen lässt und Rahmenbedingungen schafft, die das fördern. Und auf der anderen Seite zu sehen, was hier alles gebremst wird und ja, kaputt gemacht wird. Und es ist ja jetzt ganz aktuell, glaube ich, am Wochenende, dann darf man sich ja auch als Unternehmer, Selbstständiger von der Arbeitsministerin, ich weiß gar nicht, hat sie jemals gearbeitet, aber lassen wir das mal hingestellt, von der Arbeitsministerin als Feinde, die man bekämpfen muss, bezeichnen zu lassen. Es ist bezeichnend für den Unterschied zwischen den Emiraten und Deutschland, und in meinen Augen haben wir nicht die Diskussion, ob die uns überholen, ob die uns voraus sind. Ich sage es ganz platt, die haben uns meilenweit abgehangen.
Jetzt klar, wenn man das alles so hört, könnte man auf die Idee kommen, ja komm, lass uns sofort nach Dubai gehen, lass uns unser Business dort betreiben. Nur meistens hat das ja noch mal eine zweite Seite der Medaille, dass das alles nicht so einfach geht.
Ja, natürlich. Man muss sich immer überlegen, klar, wenn man da wirtschaften will, sonst was, das geht. Es ist aber mit Bedingungen geknüpft, und ich kann da auch jedem empfehlen, nicht einfach blauäugig und zu sagen, naja, ich mach mal, sondern man muss schon gewisse Dinge vorbereiten. Deshalb ist dieses Netzwerk enorm wichtig. Diese Beratung, wie kannst du eine Firma dort gründen? Was musst du berücksichtigen? Man muss immer sagen, das, was ich gesagt habe, steuerfrei, ja, wenn du in Dubai bist und in Dubai dein Unternehmen hast. Wenn du da was vermietet und du hast deinen Lebensmittelpunkt in Deutschland, dann musst du die Einnahmen, die hier sind, in Deutschland versteuern. Das muss man einfach auch wissen. Also das geht nicht anders. Aber da sind viele, viele, die natürlich da mit Halbwissen hingehen und sich nicht richtig vorbereiten, dann fällst du auf der Nase. Das ist aber immer so. Nur du hast da halt kein Netz mit doppeltem Boden, sondern bist für dich selbst verantwortlich. Das ist auch ganz klar so zu sehen. Es gibt zwar mittlerweile eine Art Sozialversicherung, aber die deckt wirklich nur das Notwendigste ab. Also von daher, es ist halt wie sagt man, diese Eigenverantwortung, die man tragen muss, und man muss sich informieren. Und man muss sich auch auf die offene Kultur einlassen. Und wenn ich da wirtschaften will, dann gibt es auch Fristen, dass du gewisse Zeit in Dubai vor Ort sein musst und so weiter. Und das musst du einhalten. Und kommst du einen Tag oder eine Stunde zu spät oder hast die Tage nicht voll, kannst du dir denken, gibt es eine Strafe.
Ja, sicher, aber es ist ja natürlich überall auf der Welt so, dass du in dem Land steuerpflichtig bist, wo du deinen Lebensmittelpunkt hast. Natürlich ist Steuerfreiheit in Dubai ein Trigger, der dich ziehen kann.
Ja, aber viele hören natürlich steuerfrei Dubai. Ja, ja, klar. Ne? Aber da musst du halt auch Rahmenbedingungen schaffen, dann solltest du informieren. Trotzdem jetzt nur mal eine Zahl zu nennen, also diese vier Inseln, die da jetzt um dieses Casino oder mit dem Casino geschaffen worden sind, das ist ungefähr der Stand Dubai vor 15 Jahren, ist das, was jetzt entsteht. Was meinst du denn, für wie viel Euro pro Quadratmeter du da ungefähr jetzt off-plan, also im Bau befindliche Immobilie, kaufen könntest? Was schätzt du?
Ja, das ist jetzt natürlich eine gemeine Frage, weil der Experte in dem Bereich bist du. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass du unter 5.500 Euro da nichts kriegst.
Ja, wobei das ja ein Schnäppchen ist. Also es sind so 5.500, 6.000 Euro, vielleicht auch mittlerweile 6.500. Wenn du aber mal überlegst, München Neubau 15.000, ne? Pro Quadrat.
Ja, wobei man natürlich jetzt sagen muss, du hattest vorhin erwähnt, dass da das kleinste Einfamilienhaus, ich glaube, 100, 120 Quadratmeter hatte. Das musst du natürlich trotzdem erstmal haben, das Geld, um dir sowas leisten zu können.
Nein, also im internationalen Vergleich für so eine Metropole, Schnäppchen ist übertrieben zu sagen, aber definitiv ein Investment, was man sich überlegen sollte. Und dann sollte man natürlich auch noch wissen, der tatsächlich einzieht, ist meistens schon der vierte oder fünfte, der die Wohnung gekauft hat. Also die werden tatsächlich im Bau schon weiterverkauft, weil die vom Wert steigern. Und das ist ein Win-Casino und es ist wohl weltweit so, dass diese Casinos, wo die sich angesiedelt haben, im Umpreis die Immobilienpreise mindestens Faktor 3 gestiegen sind. Dann sind wir wieder so in Richtung München. Ne? Also das heißt, da ist schon sehr viel Dynamik drin und da wird noch eine andere Entwicklung kommen. Im Moment ist es halt schon fast schwierig zu sagen, ich kriege noch eine Wohnung, weil die Nachfrage immens ist. Dennoch, Entschuldigung, gibt es da halt Möglichkeiten. Und vielleicht eine Sache noch, wenn wir wieder das Internationale sehen, das war mir vorher nicht bewusst und das ist mir erst bewusst geworden, wie die Dimension der Flughäfen oder jetzt des neu geplanten Flughafens, dreimal Frankfurt, nur mal so zur Erinnerung oder zur Anmerkung. Du bist von Dubai binnen 8 Flugstunden nahezu in jedem Teil der Erde. Und das macht es natürlich international unheimlich wichtig, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben immer mehr vernetzte Weltwirtschaft etc. pp. Und Dubai ist neutral. Die können mit den USA, die können mit Russland, die können mit, hast du nicht gesehen, die sind da relativ offen und neutral und sind halt auf Deals aus und ansonsten politisch, ja, neutral will ich nicht sagen, aber man versucht halt mit allen klarzukommen. Und das macht natürlich auch viel aus, warum viele Firmen sich dort niederlassen, weil auch die Zeitverschiebungen in die entsprechenden verschiedenen Landesgebiete oder Zeitzonen so sind, dass du im Prinzip an einem Tag mit mehreren Kontinenten sprechen kannst. Ja? Und das war mir vorher nicht so bewusst, warum das auch international solche Argumente hat, neben den ganzen Rahmenbedingungen.
Dann jetzt in dem Zusammenhang mal wirklich eine persönliche Frage an dich. Du hast jetzt diese 5 Tage da gehabt. Du bist sehr positiv mit Eindrücken und allem zurückgekommen. Die Frage, die ich dir jetzt ganz ehrlich stellen möchte, würdest du persönlich nach Dubai auswandern? Würdest du den Schritt wagen, dorthin zu gehen?
Das ist natürlich schwierig. Also ich persönlich bin jetzt natürlich hier verwurzelt, habe schulpflichtige Kinder, die auch beide in der Schule sind. Würde es mir jetzt so schwer fallen, alle aus dem Umfeld zu reißen und dorthin zu gehen. Ne? Wenn ich noch Single wäre, wäre ich, glaube ich, dort. Weil es ganz einfach viel mehr diesen Freiheitsgedanken und dieses Machen können und diese Rahmenbedingungen mir mehr, viel, viel mehr zusprechen, als es hier jetzt leider der Fall ist. Ich kann da keine Empfehlung geben, das muss jeder für sich ausmachen. Es gibt auch Leute, Familien oder mit Kindern da hingehen und dann sind halt die Kita-Plätze, die sind im Moment auch ein bisschen eng, aber du hast halt die Privatschulen, wo du hingehen kannst, du hast die Universitäten. Universitäten musst du aber mit rechnen, 20.000 pro Jahr so im Schnitt. Ne? Ist für Ausländer auch nicht umsonst. Aber die haben ein ganz anderes Niveau. Ja, das musst du einfach sehen. Ne? Wie gesagt, KI. Ich habe eine Privatschule gesehen, das war aber so ein bisschen, die kostete dann auch 4.000 pro Monat. Da waren schon Roboter und so weiter. Ne? Also da ist eine ganz andere Qualität, Dynamik, ganz andere Gebäude hinter. Aber theoretisch, es gibt die deutsche Privatschule, die arbeitet nach dem thüringischen Lehrplan. Theoretisch kannst du natürlich auch sagen, selbst wenn du schulpflichtige Kinder hast, du du siedelst über und die machen halt in der 7. Klasse da mit dem Stoff fast identisch weiter wie in Deutschland. Ja. Oder wenn du sagst, okay, Kinder sind aus dem Haus, oder wenn du sagst, die studieren, sollen hier studieren, ist vielleicht ein Moment, darüber zu gehen. Oder wenn du sagst, naja, ich nehme hier den warmen Winter mit, also in Dubai, und bin dann im eher heißen Sommer dann in Deutschland und mache das so halbjährlich, ginge das natürlich auch. Aber da muss man sich immer abgucken, welche Visa gelten wann und wie lange musst du dann im Land sein und so weiter. Ne? Aber wenn man sagt, ich will komplett rüber, dann muss man das halt für sich ausmachen. Und was ja auch viele vergessen, es spricht ja auch nichts dagegen, dass man wieder zurückgeht. Wobei ich jetzt auch viele gehört habe, die gehen dann, wenn sie sagen, ich möchte irgendwo in Europa noch einen Mittelpunkt haben oder einen Lebensmittelpunkt haben, gehen aber viele in die Schweiz und halt nicht mehr nach Deutschland. Wird natürlich auch seine Gründe haben. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich irgendwo rausfinden. Und ist auch sicherlich nicht für jeden was, muss man auch ganz klar sagen. Ne?
Ja klar, jetzt wart ihr natürlich auch in einer großen Gruppe unterwegs. Das Ganze war ja geführt, geguided. Und man hat euch natürlich dann auch viele gute Dinge gezeigt. Jetzt aber nochmal so ein bisschen aus der Praxis heraus. Wie sehen denn da zum Beispiel Straßenschilder aus oder welche Sprache wird denn da offiziell gesprochen? Konnte man sich verständigen?
Englisch. Also es ist alles in Arabisch und auch in Englisch ausgeschildert. Wenn du Englisch kannst, kommst du da komplett klar.
Bist du denn da mit deinem Alltagsenglisch klargekommen oder wie habt ihr das gelöst?
Ja, ich sag mal, dadurch, dass ich bin jetzt irgendwie ein bisschen länger wie 30 Jahre aus der Schule raus, spreche so im Alltag natürlich wenig Englisch. Also ich konnte es verstehen, beziehungsweise manchmal waren sie natürlich schnell. Wenn du da sagst, oh, a little bit slow, dann haben sie auch langsamer gesprochen, dann kommst du mit. Also ich bin gut klargekommen. Am ersten Tag vielleicht noch was holpriger, aber am zweiten, dritten war es normal. Und bei dem Rückflug habe ich dann, obwohl ja klar war, dass da überwiegend Deutsche fast sitzen, teilweise automatisch schon die Leute auf Englisch angesprochen, ehe man dann wieder umgeschaltet hat. Also da war ich selber überrascht, gewöhnt man sich ruckizucki dran.
Ich glaube, die Flugzeit, hattest du gesagt, waren so um die 5 Stunden. Aber wie sieht denn das aus mit der Zeitverschiebung nach Dubai?
Ja, 6,5. Also ich sag mal, hin waren es knappe 6, zurück waren es gute 7 Stunden. Dubai ist 3 Stunden vor. Oder wir sind halt 3 zurück, wie das halt wird. Ne? Ja.
Ja, dann schließt sich da jetzt wieder der Kreis. Dann sind wir schon mal nicht nur 3 Stunden zurück auf der Uhr, sondern, was würden wir sagen, 30 Jahre zurück in der Zeit, wenn man das so sieht?
Ja, weil diese Dynamik drin ist und weil halt immer versucht wird, Lösungen zu finden. Also die kennen es nicht, auf ein Problem rumzureiten, sondern alles ist darauf ausgelegt, Lösungen, Fortschritt weiter zu machen. Und muss man jetzt mögen, größte Einkaufsmeile, also größte Mall der Welt, größtes Riesenrad der Welt, höchstes Gebäude der Welt, demnächst das größte Casino der Welt. Ja, das sind halt diese Superlative, aber das ist dann auch mal interessant zu hören, das ist halt Marketing. Das ist nichts anderes als Marketing für die Region und dadurch haben die natürlich Leute rangezogen. Jetzt haben die wohl irgendwie die weltgrößte Influencer-Konferenz in Dubai abgehalten. Ja, warum? Weil natürlich nachher alle über Dubai berichten und einfacher kannst du kein Marketing für dich machen. Also es ist alles in diesem Land geplant. Und das Schöne ist, auch da, wir waren ja bei dem Bauträger, eine Riesenetage. Also ich habe ein schönes Büro, aber ich glaube, das hat da, ich weiß es nicht. Also mein Büro mit dem großen Raum würde, glaube ich, da 20 Mal reinpassen, wenn nicht sogar 30 Mal. Da hast du halt auch gesehen, diese Pläne, diese Modelle, die da wirklich aufgebaut sind, also nicht rein digital, sondern aufgebaut, wie das so üblich war, Häuser, Wolkenkratzer, alles aufgestellt, Land und so weiter, Maßstab getreu. Aber du hast auch die Dinge gesehen, die schon Realität sind. Und du siehst einfach, da ist ein Plan und ein paar Jahre später, 2, 3, ist es Realität. Und wie soll ich sagen? Ich habe so das Gefühl, dass die Pläne, wenn wir denn irgendwelche Pläne und Visionen in Deutschland hätten, regelmäßig sich in Luft auflösen. Sagen wir es mal so.
Jetzt muss man aber natürlich auch fairerweise sagen, Dubai ist eine sehr junge Nation und die konnten aus den Fehlern der bisherigen Geschichte von anderen Ländern einfach lernen und hatten natürlich die Möglichkeit, nicht auf der grünen Wiese zu bauen, aber halt in der goldenen Wüste sich jetzt dann da auszubreiten und das Ding zu tun, was sie dort machen.
Genau. Und jetzt könnten natürlich viele sagen, naja, die sind ja reich wegen ihrem Öl. Ja, Aber es ist mittlerweile so, dass die auch ohne Öl jedes Jahr ein Plus erwirtschaften. Also die sind lange nicht mehr vom Öl abhängig. Natürlich hat es dazu beigetragen, dass natürlich Scheich mal eben sagen kann, für 1 Milliarde springe ich mal ein, ne? Weil es ihm nicht so wirklich wehtut. Und hat natürlich dem Land auch gewissen Reichtum gebracht. Aber selbst Abu Dhabi, das ist ja das Nachbaremirat, das ist noch, hat noch 100 Jahre Öl, sagt man. Aber selbst da ist es schon so, dass das Öl nicht mehr der Faktor ist, der da alles am Leben hält. Das ist nicht mehr so. Die sind schon so fix in der Birne, dass die sehen, natürlich auch das ist endlich, wir müssen andere Sachen machen, schaffen, das tun die. Du siehst da auch Windräder stehen. Erstaunlicherweise habe ich relativ wenige PVs gesehen. Mag jetzt aber auch sein, du kannst halt schlecht auf den Wolkenkratzer oben drauf gucken. Aber es ist auch nur, was da an erneuerbaren Energien wird was gemacht. Natürlich ist auch Gas, also es wird mit Gas gekocht und so weiter. Es ist einfach irre. Und vielleicht noch ein Ding, weil ja viele sagen, boah, Dubai im Sommer heiß und sonst was. Da war ich überrascht, da sagen selbst die Deutschen, die jetzt da 14 Jahre sind oder auch 20 Jahre, die sagen, naja, okay, im Sommer gehe ich halt nicht raus und bleib größtenteils in den klimatisierten Räumen und wenn ich mal raus muss, dann kurz. Aber wie macht ihr das denn im Winter in Deutschland? Ihr bleibt doch auch überwiegend im Haus und geht nur dann raus, wenn ihr unbedingt müsst. Also auch da ist so ein bisschen die Denke, naja, es ist halt draußen, wie es ist und dann gehst du halt nicht raus.
Aber das haben wir Menschen uns natürlich auch schon immer zunutze gemacht. Wir haben immer Technologie benutzt, von mir aus Klimaanlagen, Heizung,
Also es ist ja alles
einfach dann dort auch überleben zu können, wo es vielleicht schwierig wird.
Ja, aber es ist so, selbst die Bushaltehäuschen sind klimatisiert.
Ja, okay. Dann muss man halt einfach dann und gucken, wo der Energiehaushalt hingeht und wo man den Strom einfach dann dafür herbekommt. Ja,
ja, also wie gesagt, ich will ja auch nicht alles schönreden und natürlich ist da Energie, wird da an jeder Ecke verbrummt, Klimaanlagen laufen, also diese Villa, die angeguckt, das war so ein 5-Bedroom, da war ein Raum, den hast du aufgemacht, da war dann die Technik drin, da waren glaube ich 6 oder 7 von diesen Klimageräten drin, die das Ding halt kühl gehalten haben. Ne? Ja, kann man jetzt zustehen, wie man will, aber es ist halt so da, ne?
Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch einfach mal anerkennen, die haben dort tatsächlich in der Wüste es geschafft zu leben und dort ihren Alltag zu bestreiten. Also das ist ja auch nicht zu verachten.
Eben. Und wie gesagt, die machen mal eben in der Wüste, setzen die 100.000 Bäume hin, importieren die, ich glaube aus Malaysia haben die importiert und hat dann festgestellt, okay, da ist die Temperatur 2 Grad runtergegangen, weil die Bäume jetzt da stehen. Ne? Aber es ist nochmal, es ist unvorstellbar, was da bewegt wird. Es ist eine unheimliche Dynamik im Land. Es ist eine unheimliche Freundlichkeit im Land. Es ist eine Hilfsbereitschaft da. Also wenn du mit dem Taxifahrer oder mit dem Uber-Driver sprichst oder sonst was, die schwärmen alle und die zeigen dir alle den Burj Khalifa. Die sind da auch alle stolz drauf, was da passiert. Und ich habe nie irgendwo das Gefühl, dass da einer sagt, nur ich bin jetzt hier der Soziale im Hintertreffen und dass da irgendwo Neid war oder sonst was, sondern irgendwie scheinen die alle in ihrer Rolle, in ihren Jobs, in ihren Aufgaben aufzugehen und sich da wohl zu fühlen. Zumindest das, was ich überall gesehen und erlebt habe.
Ja, und also schon mal vielen Dank. Ich denke, dass diese Folge ein würdiger Nachfolger oder eine weiter würdige Fortsetzung von der ersten Dubai-Folge ist. Jetzt noch ein paar abschließende Worte für unsere Hörer. Was musst du noch unbedingt loswerden?
Ja, also ich kann es nur sagen, die Reise hat mich geprägt und die ganzen Vorurteile, was man teilweise so hört und Dubai ist nur ein Hype und Luxus und Geldverschwenden und sonst was. Da arbeiten ganz normale Menschen. Die Menschen gehen ganz normal morgens als Lehrer, als Arzt, als Anwalt, als Banker, als Kellner, sonst was zur Arbeit, gehen abends zurück zu ihren Familien und alle scheinen sich wohlzufühlen. Grundsätzliche Empfehlung, bevor man über irgendwas urteilt, sich vor Ort anschauen, die Lage anschauen und einfach den Dingen eine Chance geben. Ich bin jetzt vielleicht noch sehr geflasht und sicherlich mag der eine oder andere sagen, naja, so ganz alles rosig ist es vielleicht auch nicht, aber ich sehe es im Moment so und habe da auch, was die ganzen Gespräche angeht, wirklich, glaube ich, einen sehr guten Eindruck gekriegt. Ob man es mag, ob man den Schritt machen möchte, sei jedem selbst überlassen. Wer aber sagt, ich möchte Geld investieren und ich möchte vielleicht auch außerhalb der EU mal was an Vermögen ansparen, vielleicht auch zu den Hintergrund zu sagen, naja, ich habe vielleicht mal was, wo ich dann auch sage, ich miete mich 2-3 Jahre, Wochen im Jahr selber mal zum Urlaub ein und ansonsten lasse ich es halt vermieten über Airbnb oder als Ferienimmobilie. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man da machen kann. Man kann einfach drüber reden. Die Chancen, dass die Werte sich da positiv entwickeln, sind so, glaube ich, sehr, sehr gut. Ob gleiche Sprünge in Deutschland möglich sind, wage ich zu bezweifeln. Aber natürlich nicht auf irgendwelche dubiosen, sie müssen jetzt schnell und schnell tocken und schnell hier und schnell sonst was reinfallen, sondern es hat da schon alles seinen Weg und den sollte man eingehen und dann ist man auch wirklich auf der sicheren Seite. Ja. Und wie gesagt, wer da möchte, gerne einfach mit mir ins Gespräch kommen.
Vielen Dank auf jeden Fall, dass du deine ganzen Erfahrungen und Erlebnisse so intensiv jetzt mit uns geteilt hast. Vielen Dank für diese Folge.
Ja, alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören und gerne weiterempfehlen, weiterliken, teilen, was auch immer. Und ich sage einfach mal, bis bald bei der nächsten Folge.
Arndts Immogedanken, der Podcast für deinen Weg ins Immobilienglück. Für noch mehr Infos, klick dich auf www.arndtgerhards.com.